Hallo und herzlich willkommen. Heute gehen wir von den Tiermarkt direkt ins Labor. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, zwei Dinge müssen wir, glaube ich, vorab sagen. Das eine ist, wer weiß, ob diese Folge jemals ein Ende nimmt. Ich habe dir einen Floh ins Ohr gesetzt. Ich habe gesagt, ich habe einen Artikel gelesen darüber, dass man inzwischen davon ausgeht, dass eben Covid-19 aus einem Labor kam und nicht von diesem berühmten Tiermarkt mit den Fledermäusen in Wuhan. Und jetzt hast du nicht einen, sondern Dutzende Artikel dazu gelesen. Ich hoffe, wir können das trotzdem einigermaßen kompakt zusammenfassen. Das andere ist, du hast mir gesagt, wir müssen nicht unbedingt eine politische Bewertung vornehmen, weil der ganze Rest ist interessant genug. Und ja, wir sind ja auch keine Politikkommentatoren. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch in jedem Fernsehmagazin, in jeder Zeitung Deutschlands und überhaupt im deutschsprachigen Raum auch schon was drüber geschrieben worden. Aber lass uns eintauchen in die Reise, auf die du dich begeben hast. Lass uns einen Blick werfen auf das, was im Gehirn vom Neurologen passiert.
Naja, was im Gehirn vom Neurologen passiert, ist, glaube ich, relativ langweilig.
Ach.
Aber was hier in der, sagen wir mal, in der Nachbearbeitung, nicht nur in der Nachbearbeitung, sondern was in der Phase, der Anfangsphase schon von Corona passiert ist, ist erstaunlich genug. Also sehr erstaunlich. Das fing an mit einem Artikel in Lancet. Lancet ist also eine der großen Bibeln der Medizin. Mhm. Und dort gab es einen Artikel im Februar 2020, also wirklich früh. Ne? Also Covid 2019 ist ja nach dem Jahr benannt. Und unmittelbar danach gab es dann einen Artikel von 27 sehr renommierten Autoren, deren Namen man zum Teil sogar kennt. Und die haben in diesem Artikel sehr eindeutig und unwidersprechbar die sogenannte Laborhypothese als Verschwörungstheorie abgetan. Mhm. Also das ist natürlich schon harter Tobak und Verschwörungstheorie, naja, also es ging eben um die Frage, kann dieses Virus in einem Labor entstanden und freigesetzt worden sein, also versehentlich natürlich, oder stammt es eben von diesem berühmten Tiermarkt und war eine Zoonose, das heißt, ist es übergesprungen von Tieren, wie zum Beispiel Fledermäusen auf den Menschen, und das wurde sehr eindeutig und apodiktisch beantwortet. Und kurz danach gab es einen zweiten Artikel in Nature Medicine, in dem sie eben auch sehr ausdrücklich gesagt haben, das war kein Laborvirus. Zweifel wurden ausgeschlossen. Und das Interessante ist, dass es diese Zweifel im Vorfeld des Nature Medicine Artikels durchaus gegeben hatte. Also die Korrespondenzen der Autoren wurden teilweise veröffentlicht und man war sich nicht völlig sicher. Und das wurde dann irgendwie so gleichgebügelt und stand dann eben auch als eindeutige Aussage, Zweifel gibt es nicht, es war eine Zoonose im Raum.
Ich habe das auch gelesen damals, natürlich. Also wir haben ja auch in der Corona-Zeit angefangen, sozusagen diesen Podcast auszustrahlen und häufiger auszustrahlen, obwohl wir vorher schon den Entschluss gefasst hatten, sowas zu machen. Deswegen natürlich haben wir auch immer versucht, wenn wir Informationen weitergegeben zu haben, die möglichst guten Quellen zu finden. Und da muss man ja zwei Dinge, glaube ich, zu sagen. Das erste ist, du hast ja gerade erzählt, der Lancet ist eine der Bibeln der Medizin. Das andere ist, nach allem, was man weiß, sind die Autoren, die da drin geschrieben haben oder die ihre Unterschrift drunter gesetzt haben, ja auch renommierte, wissende Autoren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, zu behaupten, das Ganze sei in einem Labor entstanden und wird jetzt vertuscht, hat natürlich auch einfach mal den Geschmack, muss man ehrlich sagen, von Leuten, die sonst Aluhüte aufhaben. Weil da ist ja ständig irgendwas Geheimes, was uns schadet und vertuscht wird. Und eben, wir sind ja gewohnt, es gibt angebliche Chemtrails, von denen wir wissen, es sind nur Kondensstreifen und eben tausend andere Sachen, die irgendwo reingemischt werden, die uns alle gefügig machen sollen und so weiter und so fort. Und bisher hat es eben noch nie gestimmt. Also würde ich sagen, alleine schon A, wegen des Renommees der Leute, die was anderes behauptet haben, aber auch schon wegen des Anscheins, wer eben diese andere Sache aus dem Labor behauptet hat, war ich da relativ, naja, ich war relativ zufrieden mit der Einschätzung, zu der ich gekommen war. Und du wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen.
Es ist ja auch verführerisch zu sagen, dass so Laborhypothese klingt ja schon wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr ambitioniert und irritierend. Und
findest dann du tatsächlich, weil ich erinnere mich nämlich auch daran, dass, sag mal so, als ich gelesen habe, man guckt dann ja, wie kommen die Leute darauf? Und dann habe ich gelesen, naja, da, wo das eben ausgebrochen ist, gibt es ein Labor, wo auch an so Coronaviren experimentiert wurde. Da fand ich das dann eben zumindest nicht mehr abwegig, zumindest diese Variante zu überlegen. Und dann war das auch so, dass, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber innerhalb des ersten Jahres habe ich in einer größeren deutschen Zeitung einen Artikel gelesen mit einer chinesischen Wissenschaftlerin, die abgehauen ist aus China und irgendwo Asyl beantragt hat, ich habe jetzt vergessen wo, die gesagt, ja, ich habe in dem Labor gearbeitet und ich selber bin der Überzeugung, das Virus kann sehr gut aus unserem Labor entwichen sein. Und das wurde so als einzelner Artikel damals präsentiert, aber führte dann auch nicht zu mehr. Also die Leute, die sozusagen an die Laborgeschichte geglaubt haben, waren tatsächlich die, die auch ansonsten an abstruse Dinge glauben. Ja, vielleicht haben sie ausnahmsweise mal was richtig geglaubt.
Ja, im Nachhinein ließ sich das alles natürlich völlig anders. Im Nachhinein ist es jetzt zum Beispiel so, dass rausgekommen ist, dass auch der BND diese Laborhypothese untersucht und für wahrscheinlich gehalten hat, der Bundesnachrichtendienst.
Wobei ich mich immer frage, wie kommen wir an Informationen vom BND? Also wenn jetzt jemand irgendjemand was geheim halten könnte, dann müsste es ja der BND sein.
Korrekt. Aber diese Information gab es offensichtlich dann doch. Und dann kam jetzt noch ein auch irgendwie beunruhigendes Detail. Nein, beunruhigend ist falsch, sondern fassungslos machendes Detail. Es gibt zum Beispiel einen Wissenschaftler, einen amerikanischen Virologen, der mit diesem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hat, der dort eben genau an solcher Forschung mitgearbeitet oder sie unterstützt oder sie durch Funds unterstützt hat. Und dieser Mensch war einer der Mitautoren, der Co-Autoren des Lancet-Artikels. Nun ist es so, dass bei solchen Artikeln unten drunter wird immer ausdrücklich gesagt, gibt es irgendwelche Interessenskonflikte. Du müsstest also sehr ausdrücklich, wenn du eine wissenschaftliche Studie veröffentlichst, musst du sagen, ich arbeite gleichzeitig für eine Firma, die möglicherweise von diesem Medikament profitieren kann oder so oder auch. Und das musst du dann ausdrücklich verneinen. Und das hat dieser Wissenschaftler verneint und ganz offensichtlich ist diese Verneinung falsch gewesen. Also das ist natürlich alles ganz, ganz unschön gelaufen, um es, naja, mit moderaten Worten zu belegen.
Das große Problem ist natürlich, und wie gesagt, politisch bewerten, da wollen wir nicht abtauchen, aber wenn man eine solche Einschätzung vom BND hat und selbst wenn man die dann für Pfeifen hält, kann ja sein und denkt, oh Gott, wir wollen jetzt nicht, dass irgendwie Panik entsteht oder antichinesische Ressentiments, alles Ängste, die man verstehen kann. Aber wenn es so eine Information gibt vom BND und die wird dann eben genau nicht weitergegeben, sondern man behauptet das Gegenteil, das öffnet natürlich Tür und Tor für alle Leute, die glauben wollen, unsere Regierung hält regelmäßig Dinge vor uns geheim, zu denken, ja guck mal, siehst du, da haben wir ja auch einen Beweis.
Leider ja. Aber das kann uns natürlich nicht dazu bringen, diese Dinge dann auch unterm Teppich halten zu wollen.
Auf keinen Fall.
Und jetzt stellt sich ja auch die Frage, also der Skandal scheint ja darin zu bestehen, dass die Wissenschaftler so unisono einen Teil der Wissenschaftler einfach ausgeschlossen und diffamiert haben als Verschwörungstheoretiker. Jetzt kann man sich ja erstmal die Frage stellen, warum tun die das? Also Wissenschaftler sind ja zunächst einmal wirklich ihrer Wissenschaft verpflichtet. Und so handeln sie auch.
Die meisten meistens, so möchte ich es erstmal sagen.
Ja, 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 ja,
genau. Immer Ausnahmen, ne?
Genau, die meisten meistens so. Und jetzt ist es so, was kann denn das Motiv gewesen sein hinter diesen Artikeln? Und dann gibt es drei Motive, die alle drei, sagen wir mal, aller ihren Wert sind, aber natürlich am Ende trotzdem zum falschen Ergebnis führen. Das eine ist, dass ja in Amerika zum Beispiel dieses Virus am Anfang als China-Virus diffamiert wurde. Also von Trump natürlich. Und dann sprangen da einige bei, die das dann so in dieser Form nicht stehen lassen wollten, was man auch verstehen kann. Also eigentlich, um nicht China zu diffamieren oder eigentlich um aus Angst um den Weltfrieden oder so, ist jetzt ein hoher Begriff, aber kann man ja zu dem Schluss kommen, wir wollen an die Laborhypothese auch gar nicht glauben. Und klar. Das Zweite ist natürlich die Laborhypothese, wenn sich das als richtig herausstellen sollte, wir dürfen nicht vergessen, was da passiert ist. Also Corona hat am Ende, es gibt verschiedenste Statistiken, aber Corona hat am Ende mindestens 7 Millionen Menschenleben gefordert. Corona hat Kontakteinschränkungen hervorgerufen, die wir noch nie in unserem Leben erlebt haben und hoffentlich auch nie wieder erleben werden. Und vor allen Dingen unsere Kinder nicht, die darunter noch viel mehr gelitten haben als alle anderen. Corona hat eine globale Wirtschaftskrise ausgelöst, hat Millionen von Firmen in den Bankrott getrieben und nicht zu allerletzt hat auch zu einer ganz erstaunlichen Spaltung der Gesellschaft geführt. Also das halt ja noch nach. Und in meinem Freundeskreis habe ich 2, 3 Leute, wo ich den Kontakt habe, einschlafen lassen, weil ich deren schwurblerische Einschätzung zu Corona nicht mehr ertragen habe.
Ja, ich glaube, so eine ähnliche Erfahrung haben wir alle gehabt. Jetzt ist das Problem, an der Stelle, wo sie dich überzeugen wollten, dass es aus dem Labor ausgebrochen ist, musst du dich jetzt entschuldigen.
An der Stelle muss ich mich entschuldigen. Ich bin kein Wissenschaftler. Also als Mediziner ist man ein bisschen Wissenschaftler, aber ich bin natürlich von dem abhängig, was Wissenschaftler liefern. Und ein Artikel in Lancet steht für mich eigentlich oberhalb jeder Kritikfähig. Also den kann man nicht kritisieren. Und Nature Medicine gilt das Gleiche. So, aber auch da muss man offensichtlich nochmal nachdenken. Das zweite Motiv ist natürlich, wenn rauskommen sollte, dass dieses Desaster aus einem Labor kommt, von Wissenschaftlern erzeugt und fahrlässig freigelassen wurde, das würde natürlich dem Ansehen der Wissenschaft unendlich schaden. Hat man als Wissenschaftler auch nicht gerne. Und das dritte ist, dass das natürlich dazu führen muss, dass die Regulierung solcher Laboratorien nochmal massiv hinterfragt wird und dass man ganz andere Sicherheitsmaßnahmen einführen muss als die, die wir derzeit haben. Und all das kann natürlich dazu führen, dass ein Wissenschaftler schon sehr stark hofft Oder einige sagen das auch. Ich hoffe abgrundtief, dass das nicht die Ursache ist. Aber wenn sie es ist, rede ich trotzdem drüber. Also ich halte es nicht unterm Deckel, unterm Teppich heißt es. Aber das ist schon furchtbar. Wenn es so sein sollte, wäre es eine ganz grauenhafte Erkenntnis.
So, und jetzt, nach allem, was du gelesen hast, also ich wundere mich, dass du noch nicht zur Recherchereise in Wuhan selbst warst. du kannst ja mal sagen, was du, nach dem, was du gelesen hast, für am plausibelsten hältst, wie das Virus entstanden ist und wie es dann auch entwichen ist und warum.
Naja, also erst muss man ja die Frage stellen, Wie kommen die überhaupt dazu, eine Aussage zu treffen heute? Auf welcher Grundlage tun sie das? China mauert, und zwar massiv. Mhm. Es gab Besichtigungen in diesem Labor von unabhängigen Wissenschaftlern, aber unter sehr genauer Aufsicht heißt es. Und auch nicht in den Teilen, für die das wirklich relevant war. Also die Leute wurden geführt in die Sicherheitsbereiche 3 und 4. Schutzstufen 3 und 4, die höheren Schutzstufen. Aber die haben an dem SARS-Coronavirus gearbeitet. Das ist wohl eindeutig. Und sie haben es getan unter der Schutzstufe 2. Die gilt für Biostoffe, deren Verbreitung unwahrscheinlich ist. Das hat sich zumindest im Nachhinein ja als ziemlich falsch herausgestellt, denn die Verbreitung
extrem war ja desaströs.
Extrem falsch. Also von dort hat man keine Proben und auch keine wirklichen Einblicke. Was man hat, sind zwei andere Dinge, die interessant sind. Indizien. Es sind nur Indizien. Indizien bioinformatischer Natur, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben Proben von Infizierten und wir haben da entsprechend Virenproben. Und wir können dann beobachten, wie sich das Virus verändert zwischen der Anfangsphase und der späteren Phase. Normalerweise ist es so, dass ein Virus, wenn es einen neuen Wirt befällt, also jetzt nicht von dir zu mir oder umgekehrt, sondern wenn das Virus die Art des Wirtes wechselt, also wenn das Virus von einer Fledermaus auf einen Menschen überspringen würde, dann zeichnet es sich zunächst einmal in dem neuen Wirt, also dem Mensch, durch sehr schnelle und sehr drastische Veränderungen aus. Das kann man dann beobachten. Mhm. Also ein Virus, was einen frischen Wirt erobert, muss sich verändern, um dort zu überleben.
Aha.
Und das kann man auch beobachten, das kann man auch bei Coronaviren, also bei SARS-Coronaviren beobachten. In den USA gab es dann Übertragungen vom Mensch zum Dammwild. Also Rehe, Hirsche, keine Ahnung. Vom Mensch zum Dammwild. Und da konnte man genau das eben beobachten. Es gab massive Veränderungen in der Anfangsphase. Und die gab es erstaunlicherweise bei Corona, bei Menschen eben nicht.
Was aber ja auch bedeuten würde, dass das Coronavirus nicht nur irgendwie erzeugt wurde, sondern auch eine Zeit lang schon in Menschen sich verbreitet haben muss, bevor es aus dem Labor kam, oder? Wenn ich jetzt mal eine ganz düstere Prognose habe.
Oder dass die Veränderung im Labor es auf den Menschen so vorbereitet haben, dass es diese Anpassung nicht mehr bedurfte. Dass also nicht das Virus aus den Fledermäusen sozusagen direkt auf den Menschen übergesprungen ist, wenn auch über den Umweg des Labors, sondern dass das Virus im Labor fitter gemacht wurde.
Aber jetzt lass mich mal was Ketzerisches sagen. Wenn man in dem Labor ein Killervirus erzeugen möchte, dann haben sie ja nicht ganze Arbeit geleistet. Dafür haben dann doch zu viele Leute überlebt.
Hätten sie das gewollt, wären es Scharlatane gewesen. Hätten sie es nicht gewollt und es versehentlich gemacht, sind es allerdings noch mehr Scharlatane.
Naja, das weiß ich nicht. Sagen wir mal so, das Schlimme ist natürlich, wenn man es entweichen lässt. Aber dass man an Coronaviren zum Beispiel forscht, um zu gucken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen davon befallen werden, zu gucken, was man dagegen tun könnte, wie sich das immunologisch verhalten könnte und so. Sag mal so, man müsste halt immer gucken, wie kriegt man das sicher. Aber ich halte es nicht für von vornherein absolut unmöglich, das zu machen.
Einverstanden. Man muss aber noch hinzufügen, also in den Laboratorien macht man viel, aber man macht unter anderem, man macht die Viren schärfer. Man spricht von Gain of Function. Also man versucht, sie zu verändern, so dass sie gefährlicher, bösartiger werden. Das ist jetzt erstmal kein Fehler, sondern durchaus bewusst, um über das Virus zu lernen und um dann zu lernen, was man tun kann, wenn das Virus zum Beispiel in freier Wildbahn eben diese Dinge auch verändert. Das kann ja passieren. Und man versucht zum Beispiel Veränderungen, die die Ansteckungsgefahr erhöhen oder Veränderungen, die die Resistenz erhöhen des Virus. Und diese Dinge sind natürlich dann brandgefährlich. Es ist sinnvoll, es zu tun, da hast du recht. Aber du musst dann wirklich, wirklich, wirklich dafür sorgen, dass sie niemals ins Freie kommen. Denn diese Viren sind dann eben sehr viel gefährlicher, als die Ursprungsviren gewesen sind. Und das genau ist eben die Frage, nicht? Also durch diese Veränderungen, die anscheinend fehlenden Veränderungen des Virus in der Anfangsphase im Menschen und im weiteren Verlauf, durch die fehlende sprunghafte Veränderungsfähigkeit des Virus oder durch die Veränderung des Virus, die fehlenden, ist man irritiert. Hinzu kommt, dass das Virus im Menschen eine bestimmte Eigenschaft hat, eine sogenannte Spaltstelle, die es für die Übertragung von Mensch zu Mensch fitter macht. Und die findet man in den Viren in Fledermäusen, die ja zum Teil eben angeschuldigt wurden, nicht. Das heißt, da ist schon ein merkwürdiger Schritt. Das ist alles möglicherweise anders erklärbar, aber es ist alles so ein bisschen eine Indizienkette, die dann doch für diese Laborhypothese sprechen könnten.
Und interessanterweise ist es ja auch so, das ist sozusagen, finde ich ja wiederum auch gut an einem möglicherweise jetzt bekannt gewordenen BND-Bericht. Also das, der BND selber hat ja auch nicht gesagt, ja, so war's. Die haben ja auch gesagt, naja, es gibt so eine, ich glaube, die haben es mit 80-95%ige Chance, dass es aus dem Labor kommen würde. Ich nehme an, auch eben aufgrund solcher Indizien, wie du sie gerade genannt hast. Also 2, 3, 4, 5 Sachen, die so unwahrscheinlich sind, wenn so etwas als Zoonose entsteht, dass man dann denkt, naja, zusammen mit der Tatsache, dass da direkt eben so ein Labor ist. Also das muss man auch sagen. Ich sagte auch, das war selbst, ich dachte, die sind ja sich ganz schön sicher. Da müssen sie ja ganz eindeutige biologische, genetische Befunde haben, dass sie diese Hypothese so für 100% unmöglich halten, wo solche Experimente direkt an diesem Ort gemacht werden.
Ja.
Ja. Aber ich habe mich eben wie du noch mehr quasi, weil ich habe ja kein medizinisches Vorwissen in dem Sinne, darauf verlassen. Jetzt gibt es natürlich außer der politischen Dimension, was macht man damit in Zukunft sowas? Oder wir könnten ja sogar noch, was wir nicht machen wollen, aber wir könnten sogar diskutieren, ob es sogar sinnvoll ist zu lügen, damit eben nicht irgendwie die Fenster von chinesischen Restaurants eingeschlagen werden und wir mit China irgendwie Krieg haben oder so. Aber gut, das ist ja nochmal eine andere Dimension.
Moment, da müsste man sagen, ich meine, das müssten wir gar nicht machen, das hätte China ja in sich selber. Also die Chinesen haben ja nicht am wenigsten gelitten unter dieser Pandemie.
Das stimmt.
Also es gab ja in China grauenvolle Bilder, weil die chinesische Regierung halt versucht hat, das einzudämmen. Also sie ist da sehr kompromisslos vorgegangen. Also man erinnert sich dann immer nur an Einzelbilder, aber es gab ja dann Bilder, dass da Leute aus ihren Wohnblocks rausgeschrien haben, weil sie schlicht und einfach Hunger hatten und die Wohnung nicht verlassen durften. Ja, das war schon grauenvoll. Und wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass das selbst gemacht ist, das Virus, dann gibt es erstmal Probleme im eigenen Land zuhauf.
Das glaube ich auch. Aber ich wollte abgesehen davon sagen, in China, das wird nicht das einzige Labor sein, wo mit solchen und anderen Viren rumexperimentiert wird. Und jetzt gibt es natürlich die albtraumhafte Vorstellung, irgendjemand züchtet einen Killer-Virus und setzt den ein, aber das Problem ist, solange wir alle Menschen sind, sterben ja alle. Also das ist ja, sag mal, das einzig Gute an der biologischen Forschung ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man ein Virus züchtet, was zum Beispiel auf Europäer wirkt, aber auf Chinesen, Amerikaner, Afrikaner oder so nicht. Also insofern, so, kann man davon erstmal ausgehen, dass es nicht passiert. Aber
mit einer Einschränkung. Ja, die Einschränkung wäre eben theoretisch, wenn es dir gelingen würde, ein Gegenmittel zu finden. Okay. Stell dir vor, du könntest ein Virus entwickeln, gegen das du gleichzeitig und nur du eine Impfung hast. Das heißt, du könntest tatsächlich eigene Leute impfen und die Fremden nicht. Ist natürlich jetzt trotzdem eine steile These, weil du müsstest eine ganze Bevölkerung impfen oder einen ganzen Kontinent.
Genau. Sag mal so, das wäre jetzt ja nur eine Variante von dem, was ich gerade sagen wollte. Es gibt ja Leute, die einfach irre sind. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Elon Musk und seine 1000 besten Freunde sagen, wir haben alle die Impfung, alle anderen lassen wir einfach sterben, dann gehört die ganze Welt uns, dann gibt es zwar niemand mehr, der ihr Klo putzt, aber so weit denken die vielleicht eines Tages nicht mehr, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Aber auch ansonsten, es gibt ja Leute, die sagen, Mensch, den Verlust halten wir aus. Ja, was soll das schon? So, also das ist so wie, Irre könnten ja auch einen Atomkrieg beginnen, obwohl sie wissen, dass sie ihn eigentlich nicht verlieren könnten. Also was ich eigentlich sagen will ist, wie beunruhigt bist du? Einerseits dadurch, dass diese Dinger überhaupt existieren, kann sich auch Terroristen vorstellen, die das falsche Labor hops nehmen und dann sowas freisetzen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer noch die Möglichkeit, niemand möchte es freisetzen, aber wenn so schlampig gearbeitet wird, wie offensichtlich in Wuhan gearbeitet wurde, also irgendwo muss ja ein Fehler passiert sein, dann könnten ja auch viel schlimmere Viren eines Tages einfach an die frische Luft gelangen und damit hätten wir dann wirklich Probleme. Oder anders gefragt, wie lange ist die Zombie-Apokalypse noch weg?
Das ist ein Problem und das macht mir Angst, ja. Und was mir eben auch Angst macht, aber wir lernen ja durch Fehler und in diesem Fall, glaube ich, lernt man wirklich. Also das war schon ein Desaster der Forschungsgemeinschaft. Also das ist ganz übel gelaufen, dass diejenigen, die andere Gedanken hatten, die sie wissenschaftlich aber durchaus begründen konnten, dass die als Idioten dargestellt wurden, als Verschwörungstheoretiker, ist ja auch ein Problem, weil das ja ihre berufliche Gegenwart und Zukunft zerstören kann, pulverisieren kann. Und ich hoffe, dass wir davon gelernt haben. Im Moment diskutiert man ja eben auch, ob die Politik das zurückgehalten hat oder nicht. Ein bisschen Verständnis kann man haben, dass man eine These, die ja eben als alles andere als bewiesen ist, die ja alle, auch die stärksten Kritiker, als zunehmend wahrscheinlich sehen, aber niemals als bewiesen bisher. Das ist natürlich eine Anschuldigung, da gilt im Zweifel für den Angeklagten und auch wenn der Angeklagte eben ein Labor ist. Aber es darf nie wieder passieren. Falls es dort passiert ist, darf es nie wieder passieren und falls es dort nicht passiert ist, darf es nie passieren. Könnte es passieren? Ja, man muss wirklich, wirklich sehr viel besser es beaufsichtigen, beobachten. Es war vielleicht eine Fehleinschätzung, aber jedenfalls war es die falsche Schutzstufe. Immer vorausgesetzt, dass es aus dem Labor kam. Aber es hätte kommen können, denn das Virus, an dem sie gearbeitet haben, war eben wirklich gefährlich und die Schutzstufe war so oder so die falsche.
Danke fürs Zuhören. und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.